Wasser im Po, der Ebert-Bad-Podcast.
Yeah, los geht's, wenn Wasser eine Stimme hätte. Es wäre diese Stimme, die unvergleichlich nasale Stimme von Ann-Kathrin Gorny und
Nito Torres.
Du bist erkältet, du armes
ja.
Mädchen.
Ach, es nervt mich hart. Ich habe es nicht gekriegt.
Ja, das glaube ich dir. Das glaube ich dir einfach. Es ist schrecklich. Ich weiß auch nicht, wozu das erfunden wurde.
Nee, macht gar keinen Sinn. Grund. Ich weiß
auch
nicht.
Macht auch keinen Sinn.
Nein, an keiner Stelle. Mhm.
Es ist ja auch, was ich nicht verstehe, ist, wenn man sowas hat, ja, die Menschheit kann sich ja einstellen auf Dinge. Warum kann die sich nicht darauf einstellen? Kann der Körper nicht sagen, auch Erkältung kriege ich nicht mehr?
Das verstehe ich auch nicht.
Mutation, so eine vernünftige. Weißt du, wir kriegen Nasenhaare, Ohrenhaare,
so, Rückenhaare, Glatzen. Alles. Ja, ja.
Naja. Wasser im Ohr, der Podcast rund ums Ims, Ams, Eberbad herum, die Welt im Allgemeinen, Oberhausen sowieso. Wir sprechen über die gute Nachricht der Woche.
Mhm.
Du hast eine?
Mhm.
Yeah! Huhu. Ich habe eine interessante Nachricht aus dem Tierreich gefunden. Es hat nichts mit Beuteltieren zu tun. Wir haben einen Song der Woche, wir haben das Programm der Woche, wir haben ein Interview der Woche. Diesmal mit Stefan Opgenrein, der Chef von Aufgetischt. Jawohl, der Pumuckel.
Ach, wie cool.
Wie sie alle sagen. Mhm. Und das war echt ein total schönes und geiles Gespräch. Ja, da könnt ihr euch später drauf freuen. Und jetzt ist natürlich, ich habe es ja am Anfang schon abgefragt, aber trotzdem, obwohl wir alle wissen, dass es dir wahrscheinlich nicht gut geht. Ann-Kathrin, wie geht's dir denn heute?
Ich bin krank. Nein, mir geht's eigentlich gut. Es ist halt ein Schnupfen. Mein Gott, also passiert.
Ja, wenn du jetzt ein Mann wärst, würdest du leiden.
Ja, aber dadurch, dass ich ja eine Frau bin, versuche ich einfach heute, mich so weit zu gesunden selber, dass ich morgen dann wieder arbeiten kann. Bei morgen möchte ich wieder im Ebertbad sein.
Hast du nicht mal probiert zu leiden wie ein Mann?
Wie fühlt sich das an, Nito?
Voll super. Ja, es ist so.
Einfach sich hinlegen und sagen, oh Gott, ich kann kaum atmen, oh Gott.
Ja, genau. Ich sterbe, ruf den Notarzt, Testament, ruf meine Enkel
ans
Bett.
Ich weiß nicht, ob ich morgen überleben werde. Sag allen, dass ich sie liebe. Ja.
Genau. Geht einfach weiter, ihr habt Familie. Sowas.
Das Einzige, was ich wirklich, wirklich nervig finde, ich wäre eigentlich heute Abend verabredet gewesen mit einer Freundin. Wir kennen uns tatsächlich, seitdem wir geboren sind, und haben sehr früh angefangen, unsere gemeinsame Liebe für Horrorfilme miteinander zu teilen und auszuleben. Mhm. Und eigentlich war ich heute Abend mit ihr verabredet, um lecker zu essen und dabei einfach so ein bisschen retromäßig Matschner Kratschner zu gucken. Matschner Kratschner ist 30 Days of Night. Ich weiß nicht, wahrscheinlich die meisten kennen ihn. Ist ein relativ alter Vampirfilm. Vampire sprechen ja so Matschner Kratschner. Deswegen heißt der Film Matschner Kratschner bei uns. Den wollten wir uns eigentlich heute Abend angucken. Das findet jetzt auch nicht statt, weil sie arbeitet auch im Gesundheitsbereich und so. Und deswegen ist Kranksein dann doof. Und ja, das ärgert mich. Das ist das, was mich am meisten ärgert an dieser Krankheit.
Ach Mensch, das tut mir aber wirklich fürchterlich leid.
Ja, jetzt muss ich alleine ja heute Filme Abend, gucken.
Ich spiele ja heute Abend den dritten Abend Lachen ist Trumpf in Mülheim an der Ruhr. Eine Mixshow mit Benjamin Eisenberg. Und das ist sehr lustig. Ja, es macht Spaß.
Ach cool.
Der Roberto Capitoni ist dabei und Michael Holzschulte, Cartoonist. Sagt dir das was?
Nein, es sagt mir tatsächlich nichts.
Tot, aber lustig.
Ah doch, das sagt mir wohl was.
Das ist wirklich sehr lustig. Ist es wirklich. Muss man sich mal angucken. Und Maladé natürlich. Maladé ist auch dabei.
Ich wollte gerade fragen, ob es wieder so eine Wir unterstützen Männer Mixshow ist. Weil die ja so wenig vorkommen.
Nee, wir haben eine Quotenfrau.
Sehr gut. Liebe Grüße.
Wir haben eine, genau. Die werde ich bestellen. Die spielt ja auch am 3. November ihr Programm im Ebertbad.
Ja, das stimmt. Ne?
Genau. Nur noch mal in die Welt hinausgeschrien.
Ja, kommt alle. Es ist schon wirklich gut verkauft, aber es gibt noch Karten, also kommt.
Genau. Genau. Ja, und das ist, wie gesagt, also Mülheim Mülheim ist ja auch so ein bisschen, finde ich, das Düsseldorf des Ruhrgebiets.
Also als ich im Bürgeramt war letztens in Mülheim, ne, also mein Auto musste abgemeldet werden, da wurde ich auf Waffen kontrolliert und die Leute saßen hinter Panzerglas. Ich weiß nicht, das ist zwar so ähnlich wie auf der Kö, aber da sind es ja mehr die Rolexe, die hinter Panzerglas sind. Also ich glaube, so kuschelig, wie du denkst, ist Mülheim nicht mehr.
Ich weiß nicht, ich bin durch Saarn gefahren.
Ja gut, das ist ja auch nur Landschaft und ein sehr guter Japaner. Daraus besteht ja Saarn.
Da gibt es einen guten Japaner.
Ja, so ein All-You-Can-Eat-Sushi-Dings, was wirklich okay ist. Sakura heißt es, glaube ich. Ja.
Also ich bin da durch die Fußgängerzone gelaufen und dachte, hui, hier steckt aber Geld.
Ja, es gibt auch, ich glaube, ich habe irgendwo mal gelesen, dass die höchste Rate an Millionären tatsächlich in NRW in Mülheim lebt.
Mhm. Ja, das würde ich mal bestätigen. Und wusstest du, dass Wilm Tölke ein Mülheimer ist?
Echt?
Oder war? Ja. Es gab eine Initiative, ein Bürgermeisterkandidat. Auf jeden Fall ist der Heavy-Metal-Gitarrist in irgendeiner Sodom-Band, also ein Weltstar.
In irgendeiner Sodom-Band, ja. Okay,
ja, so eine Wacken-Band.
Sodom ist eine Band.
Der ist jedes Jahr spielt er auf Wacken.
Okay.
Andi, ach Mist.
Brings.
Warte, ich. Brings, ja, genau.
Ja, den meinst du, ja.
Ja, Andi Brings, genau. Und der ist da in dem Podcast und erzählt, dass er Bürgermeisterkandidat in Mülheim war, was ich
ja,
schon
das
mal
stimmt.
lustig finde.
Das weiß
und
ich.
Und dass er damals eine Wim-Tölke-Straße unbedingt durchkriegen wollte, aber es hat nicht geklappt.
Hat nicht geklappt, ja.
Na gut, also ich sag, dass es mir gut geht, abgesehen davon, dass mein fucking Maulwurf und ich, wir zwei... Wir kämpfen immer noch miteinander. Es hat jemand uns, das war so, so süß, ein Foto geschickt aus Österreich. Eigentlich müssten wir das mal posten, irgendwie bei Insta reinstellen, mit einem Maulwurf, der so seine Pfoten so als Herz hinhält. Und ich fand vor allen Dingen, dass der halt Mauli heißt, der Maulwurf.
Mauli,
für
der
Österreicher.
Maulwurf.
Für so einen maulenden Was ist denn das jetzt hier für ein Scheißgarten? Und so stelle ich mir den Mauli vor.
Aber sag mal, hast du denn schon mal recherchiert, Nito, wie das mit Mauli im Winter ist? Ob der nicht sowieso in Winterschlaf geht oder sich verzieht oder so?
Ja, aber was nützt mir das, wenn er im Frühjahr wieder kommt?
Und dann hast du erstmal Ruhe.
Es ist eine trügerische Ruhe.
Ah, okay.
Ich kämpfe weiter.
Okay.
Ich kämpfe weiter mit allen mir zur Verfügung stehenden legalen Mitteln.
Ich sehe dich schon mit so einer Schrotflinte auf der Lauer liegen.
Ich krieg dich, Drecksack. Ich habe eine interessante Nachricht aus dem Tierreich gefunden, dass Opossums sich totstellen. In Ice Age gibt es doch so Opossums, die sich auch totstellen. Und es sieht wirklich sehr lustig aus. So, pass auf. Aber in diesem Artikel habe ich was ganz anderes gefunden, nämlich es gibt einen Haufen Tiere, die sich totstellen. Unter anderem Spinnen. Ja?
Mhm.
Und zwar die Listspinne.
Mhm.
Warum heißt die Listspinne Listspinne? Weil sie ihre Fortpflanzung einer List verdankt. Das ist der Hammer. Pass auf.
Jesus, guck mal da vorne. Ups, schwanger. Oder?
Ja, so ähnlich. Viel besser. Also, Pisaura mirabilis hat viele Namen. Listspinne ist einer oder Brautgeschenkspinne ein anderer. Und solche Namen versprechen spannende Geschichten. Eine von ihnen beinhaltet das Totstellen. Will sich nämlich ein Männchen dieser Spinne paaren, muss es mit List vorgehen, um ein Brautgeschenk bereitzuhalten. Zum Beispiel eine tote Fliege, in Spinnenseide eingewickelt. Um nun sicherzustellen, dass die Mühe nicht umsonst war, spannt das Männchen einen Faden an sein Geschenk und stellt sich tot. Zerrt das Weibchen das Päckchen nun weg, kommt der Spinnenmann automatisch mit. Er hängt ja am Faden. Macht sich die Spinnenbraut ans Hochzeitsmahl, erwacht ihr Bräutigam und beginnt sie zu begatten. Passt ihr das nicht, hört sie auf zu fressen und das Männchen stellt sich blitzschnell wieder tot. Um nicht selbst zum Opfer seiner hungrigen Braut zu werden. Und so geht das oft mehrfach hin und her, bis sie schließlich satt und begattet ist. So, was sagst du dazu?
Ist doch
ein Scheiß.
Ist doch ein guter Ansatz. Die Frau ist glücklich.
Die Frau ist glücklich, satt und schwanger.
Genau, zack, alles erledigt.
So, was ist denn deine gute Nachricht der Woche?
Meine gute Nachricht ist eigentlich mehr so eine grundsätzliche Frage. Und zwar habe ich gelesen, dass Flussdelfine, und zwar genauer gesagt die Amazonasdelfine, rosa werden, wenn sie alt werden. Ist das das Äquivalent dazu, dass Menschen beige werden, wenn sie alt werden?
Ich dachte gerade an Altersschwulheit, aber... Ist doch auch so ein Phänomen.
Ist auch eine Möglichkeit. Ja, das stimmt.
Aber das kann natürlich sein, ja, dass die beige werden. Ja, ja. Ich hatte ja mal die Theorie aufgestellt, dass alte Menschen beige werden, damit sie mit dem Hintergrund verschwimmen. Dann werden sie nicht so schnell überfallen, weißt du?
Ah, so eine Art wie so Chamäleon-mäßig. Also die passen sich einfach. Ah.
Wie so ein Oktopus.
Ja.
Und wie, weißt du, wenn sie über die Straße laufen, werden sie nicht so schnell von den Jungs mit den langen Messern gesehen und.
Aber ich finde jetzt als Delfin im Wasser rosa ist ja doch eher, also von grau zu rosa ist ja eher auffälliger. Also kommt da nochmal, ist das eine zweite Blütezeit? Auch ein bisschen. Und verstehen wir das mit dem Beige einfach falsch? Vielleicht ist das auch so eine Art nochmal aufrüsten.
Ah, so meinst du das, natürlich, ja klar. Aber vielleicht ist dieses, ist das auch einfach so eine Erkennungsfarbe, ja? Also, die Augen werden ja schlechter mit dem Alter. Glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Und vielleicht kann man im Alter irgendwann nur noch beige erkennen.
Also eine Art Farbenblindheit.
Ja, und dann hat man wieder, weißt du, du findest deinen Geschlechtspartner durch die richtige Farbe.
Vielleicht wissen die auch gar nicht, dass das beige ist. Die denken, das ist türkis, pink, sonst, weil die anderen Farben gar nicht mehr sehen.
Wir sind da irgendwas auf der Spur.
Ja, weil ich meine, also wenn man sich so, hast du dir mal so Statistiken angeguckt? Ich meine, klar, das tut man relativ regelmäßig, sich Statistiken über Altersheime anzugucken. Das ist mein Hobby, ich mache das oft. dass da einfach so dermaßen die Post abgeht. Auch was Geschlechtskrankheiten angeht und so.
Ja, 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 ja. Ich habe ja mal im Altenheim gearbeitet. Also, so ist das nicht. Wenn du es schaffst, die 90 zu überschreiten,
dann
kannst du nochmal richtig Spaß haben. Hm. Man ist ja alleine da. Dann bist du ja der Hahn im Korb und alle Frauen.
Und klar, Verhütung ist nicht mehr so ein Thema. Aber so eine Syphilis willst du ja auch mit 90 nicht. Also unbedingt.
Nee, aber dann hast du ja eh nicht mehr lang.
Ist auch egal. Wie war das?
Oh, nicht, dass wir jetzt
alte Scheunen brennen.
Genau, ja. Lass alte Scheunen brennen, hat die Tante immer gesagt. Lass alte Scheunen brennen. Nee, nicht, dass wir jetzt in so ein böse Witze-Fahrwasser fallen.
Nee, 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 überhaupt nicht böse. Ich finde das total fantastisch. Also ich finde das großartig. Also grundsätzlich gefällt mir die Idee sehr gut.
Ich habe ja auch nachdem ich im Altenheim gearbeitet habe, habe ich dann in einem Behindertenheim gearbeitet. Behindertenheim kann man jetzt so nicht sagen. Ist ja völlig egal. Es war ein Haus für junge Erkrankte. Also früher, ich weiß nicht, heute gibt es die wahrscheinlich überall, diese Häuser, aber früher hattest du die Möglichkeit, wenn du, keine Ahnung, eine schwere MS oder irgendwas hattest, oder als Schwerstspastiker zur Welt gekommen. Du konntest irgendwann, wenn es in die Pflege ging, nur noch in Altenheim landen, weil es dafür keine extra Häuser gab für diese Menschen. Mhm. Und in Köln gab es das Klarenbachwerk. Das war ein Pilotprojekt damals, wurde dieses Haus gebaut extra für junge Menschen.
Wie super.
So. Und da konntest du erst ab 18 rein und dann aber bis du soweit warst, dass dann in Seniorenheim hättest du wechseln können. Und da ging es um Pflege und das, was in diesen... Was die halt alles brauchten. Wir hatten Apalika, also hohe Querschnitte. Wir hatten alles, was irgendwie sonst irgendwo auf einer Pflegestation im Seniorenheim gelandet wäre.
Ja, Wahnsinn, ne? Da gehören die ja so gar nicht hin. Genau.
Ja, 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 eben. Und was da abgegangen ist.
Da kommt auch noch kommen auch noch die Hormone noch mit dann dazu.
Da kommen
ne?
die Hormone dazu, meine Herren. Und das Lustige war damals, ich war, Gott, wie alt war ich denn da? 21, 22, sowas in der Art. Und ich war halt der einzige Pfleger, der einzige Mann auf der Station. Wir hatten noch einen älteren, sehr schwulen Stationsleiter. Und ansonsten waren das halt alles Frauen. Und wenn die Jungs dann, die Jungen, ja, wenn da die Hormone, wenn es da losging und die sich dann gesagt haben, hier mit der Silke aus Zimmer 34b, wir zwei sind jetzt ein Paar, dann wurde ich da hingeschickt, um die aufzuklären.
Ja!
Zu sagen, pass mal auf. Hör mal, Kollege.
So läuft's. Das sind Kondome.
Ich nenne ihn jetzt mal Kevin, er hieß anders. Und dann musste ich ihm zeigen, wie man Kondome benutzt und sowas. Und das war wirklich, ja, aber es war lustig. Ja.
Okay.
Ich gebe dir vollkommen recht, das ist ganz wunderbar. Das ist ganz wunderbar. Gut, jetzt sind wir in das Thema gerutscht.
Genau, nächste Woche dann, Sexualbegleitung, ja.
Genau. Ja, da gibt es ja ganze Berufsstände.
Ja, gibt es. In Deutschland super schwierig, weil das ja immer mit Prostitution gleichgesetzt wird, aber in Holland zum Beispiel gibt es das wirklich.
Ich glaube, auf Arte, meine ich, habe ich das gesehen, mal so eine Doku darüber, so eine junge Frau, die das richtig für ihre, das ist ihre Berufung und das ist ganz toll, echt eine super Sache.
Ja, total. Ich meine, Berührung grundsätzlich.
Ne?
Genau, ja, genau. Natürlich. In Holland ist das deutlich einfacher, da dran zu kommen und auch überhaupt nicht so tabuisiert. So.
Menschen brauchen Zärtlichkeit und Berührungen. Und am besten ist es, wenn es ein anderer macht.
Richtig, genau. Sonst sind wir wieder bei ganz oder gar nicht. Warum streichelst du dich so? Warum reibst du so an dir rum? Macht ja sonst keiner.
Macht ja sonst keiner. So, ich habe einen Song der Woche.
Ja, bitte.
Ich habe einen Song der Woche. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Das war mit einer der rührendsten Momente in der letzten Zeit. War nach einer Vorstellung, ich glaube, wir haben Herzscheiße gespielt, ich bin mir nicht ganz sicher, wurde ich draußen vor der Türe von jemandem angesprochen nach der Vorstellung. Und dann kam eine, ich sag mal so, Anfang 30erin kam auf mich zu. Auf jeden Fall nahm die mich in den Arm oder fragte, ob sie mich in den Arm nehmen dürfe. Dann hat sie mich ganz, ganz dolle gedrückt. Das hätte jetzt einfach mal sein müssen. Ich habe einmal in einer Vorstellung vor langer Zeit Hungriges Herz von Mia gesungen.
Echt?
Und das hat sie so beeindruckt, das hat sie so begleitet, dass sie, da muss sie immer, da denkt sie ganz, ganz oft dran. Und immer, wenn es ihr schlecht geht, dann legt sie sich das auf und da wollte sie sich einfach mal für bedanken.
Och, wann hast du das denn gesungen?
So, das habe ich nämlich überlegt. Wann habe ich das gesungen? Das war 2007. Mit den Mann-Mann-Mann-Manns.
Ah ja, okay, gut, das passt. Ich dachte schon so, hä, beim Mitsingabend doch nicht.
Nein, 2007? Das ist also toll. Richtig lang her. Und da muss die ja ganz klein gewesen sein. Und das hat die so lange begleitet. Das ist doch toll, oder nicht?
Ach, wie schön. Das ist wirklich eine schöne Geschichte.
Und deswegen packe ich diese Woche auf die Playlist Hungriges Herz von Mia.
Ach, schöner Song. Alter, schöner Song.
Ja, ne? Finde ich auch. Kann ich immer wieder hören und macht großen Spaß. Und so, aber wo ist Begegnungen? Wir haben ja zusammen Kasse gemacht, du und ich.
Wir haben Abenddienst gemacht.
Kasse, Abenddienst, entschuldige. Wir haben ja zusammen Karten abgerissen. Einlass haben wir gemacht.
Mhm.
So. Und dann war, ne, ich muss dich mal darauf hinweisen, wie wir und wie unterschiedlich wir gesehen werden. Also, stellt euch vor, Ann-Kathrin und ich stehen uns gegenüber am Eingang vom Ebertbad. Und dann irgendwann kommt Ann-Kathrin zu mir rüber und sagt: Siehst du, Nito, so geht das. Gerade hat einer zu mir gesagt, Sie sind eine wunderschöne Frau. Ne? So. Aha. Eine Minute später kommt eine Frau zu mir und will sich von mir, sagt sie, Sie sind doch Nito Torres. Ja, aber ich habe sie im ganz anderen Stück gesehen. Und ich sage, ja, aber heute ziehe ich mich nicht aus. Ha, 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 ha. Und ich sage, nee, den Anblick vergisst man auch nicht. Hält sich die Augen zu. Und hält sich die Augen zu und sagt, ich habe neulich beim Lidl hinter Ihnen an der Kasse gestanden, dachte nur, oh Gott, den Anblick kriege ich nicht mehr aus dem Kopf. So werden wir gesehen. Ich bin nur noch Fleisch für die Menschen.
Wir sind ein super Team beim Einlass, kann man nicht anders sagen. Hat sie denn ein bisschen, wie hat es dir gefallen, mal auf der anderen Seite zu sein?
Ja, spannend. Also, ne, spannend, die andere Seite zu sehen und die Arbeit, die da geleistet wird. So, mal an alle Kollegen raus. Hallo, ne? So. Aber super. Also, ich finde das voll super. Also ich hoffe, dass ich das noch ein paar Mal machen kann.
Ja, es geht ja jetzt auch direkt für dich weiter, ne?
ja, geht ja jetzt auch weiter und wenn ich mich nicht so dämlich anstelle, dann werde ich das noch eine Weile machen. Super, ich finde das voll gut.
Das kriegen wir schon hin und die Thekenkräfte waren ja auch, die haben dich ja sofort, die haben ja sofort, alles klar, Nito ist jetzt unser Praktikant, los!
Genau, geh Gläser abtrocknen und dann steht man da hinten in so einem Ding, wo nicht nur heiße Luft reingepumpt wird, sondern auch noch eine Heizung an ist und so ein blödes Funzellicht. Warum ist das so ein Funzellicht da oben, damit man sich noch schlechter fühlt?
Ich glaube ja, damit man einfach Demut lernt.
Es geht um Erniedrigung.
Ja, immer.
Ja. Ich verstehe. Das ist doch die Grundlage der meisten Beziehungen, die man führt.
Ja.
Es geht immer um Erniedrigung.
Dann starten wir mal. Also natürlich morgen, klar, wenn dieser Podcast rauskommt, ist ja Samstag. Und wenn ihr das noch vormittags hört oder mittags oder nachmittags, dann könnt ihr immer noch am 12. Oktober abends zu den Crashtest-Dummies kommen.
Ja, da bin ich auch.
Genau, Nito hat mich auch Abenddienst. Das heißt, den könnt ihr auch dann sehen, angezogen.
Boah, wenn ich da nicht so starstruck bin. Ich hoffe, ich kann mit denen reden und nicht mich nicht vor mich hin.
Am 13. dann, am Sonntag, also morgen, Wolfgang Trepper, ausverkauft. Mehr brauche ich auch gar nicht über den zu sagen, ne? Der alte Duisburger. Ja. Super, super Typ, immer super Programm, kommt jedes Jahr. Also beim nächsten Mal dann einfach wieder. In der Woche, dann passiert erstmal gar nicht so viel. Es sind ja auch, Nito, Herbstferien. Fährst du eigentlich weg?
Ja, ich fahre die zweite Herbstferienwoche weg.
Geil.
Und deswegen müssen wir mal gucken, wie wir das dann veranstalten, weil ich bin nämlich in Saint-Tropez.
Natürlich, wo sonst?
Wie man auf Kölsch sagt, Côte d'Azur, Filze Dür.
Wie war das? Also. Das ist ein wundervoller Satz von Tina Teubner. Ich lebe schon lange über meine Verhältnisse, aber noch lange nicht standesgemäß.
Ja.
Das passt, finde ich, zu deinem Urlaub.
Au ja, au ja.
Und dadurch, dass Ferien sind, haben wir tatsächlich auch gar nicht so viel Programm. Am 17.10., am Donnerstag, Kieran Goss. Ein großartiger Musiker aus Irland. Kommt seit Ewigkeiten ins Ebertbad. Macht in Irland ja. Stadien. Bei uns das Ebertbad, immerhin. Ist wirklich schon ganz, ganz lange ganz, oder begleitet mich eigentlich, seitdem ich das Ebertbad kenne. Ja. Ganz toller, wirklich wundervoller Typ. Tolle Konzerte, super nah, tolle Texte, tolle Musik, super berührend. Guckt euch das an, am 17. Am 18.10. ist dann bei uns im Rahmen des Hömer Jazz Festivals Afra Kane. Das ist eine italienisch-nigerianische Singer-Songwriterin. Ich würde sagen, natürlich im Rahmen des Jazz-Festivals, also Jazz, eine wahnsinnige Stimme. Die tritt normalerweise überhaupt nicht so klein auf, sondern mehr so Montreux und solche Geschichten. Also wenn ihr euch, wenn das was ist für euch, grundsätzlich musikalisch, guckt euch das an, falls ihr sie noch nicht kennt. Und natürlich das ganze Wochenende, ne, in Oberhausen, sind auch noch andere Termine des Hörmer Jazz-Festivals, aber dann nicht bei uns. Am 19. Ein Termin, auf den sich besonders unsere Techniker immer sehr freuen, weil die sich wirklich kaputt lachen. Und das passiert ganz, ganz, ganz selten.
Okay, ich bin gespannt.
Und zwar Emmy und Wilnowski.
Ah.
Ja, völlig bekloppt. Ein Duo aus Hamburg. Ein, ich würde es mal Ehepaar nennen, zumindest auf der Bühne, die sich einfach gegenseitig wild beschimpfen und das wirklich auf die übelste Art und Weise, die ihr euch vorstellen könnt und du kannst dich nicht wehren. Irgendwann, du musst einfach, irgendwann musst du lachen.
Ja.
Es ist ja, sehr gut verkauft, also wenn ihr kommen wollt, beeilt euch. 19.10. Emmy und Wilnowski und das war's auch schon wieder für die Woche.
Okay. Ja, dafür, dass nichts stattfindet, findet ganz schön viel statt.
Ist doch eine Menge, ne?
Ja. Mhm. Dann kommen wir jetzt zum Interview der Woche mit Stefan Opgenrein, Chef und Gründer von Aufgetischt, ein langer, erfahrener Gastronom, der schon seit ganz, ganz langem mit dem Ebertbad zusammenarbeitet und mit dem RWO zusammenarbeitet. Ihr habt den Wagen vom Stefan mindestens schon 1000 Mal in der Stadt rumfahren sehen. Da ist immer so ein lustiger, roter, pumuckelartiger Kopf drauf, aufgetischt. Stefan Opgenrein.
Ja.
Yeah. Hast du schon mal in unseren Podcast reingehört?
Nee, habe ich leider tatsächlich noch nicht. Ich bin totaler Podcast-Hörer.
Klage dich
und
an.
Ja, auch zu Recht, auch zu Recht. Ich bin totaler Podcast-Hörer, aber ich kriege halt alles irgendwie so nicht abgearbeitet. Und tatsächlich ist das so der nächste, den ich mir unbedingt anhören will, weil da viele interessante Menschen bei sind, die ich ja auch zum großen Teil kenne.
Ja, eben, deswegen. So. Stefan Oppenrein, yeah, aufgetischt. Ich bin bei dir zu Hause. Ich sag nicht wo, aber du sagst, man erkennt von draußen nicht, wie schön es drinnen ist, weil es Sozialneid gibt. Das finde ich total super, dass man von in einer Branche, in der bekanntermaßen oder sagen wir mal in der öffentlichen Wahrnehmung so schlecht verdient wird wie in der Gastro, dass es da einen Sozialneid gibt. Ich bin fasziniert.
Ja, das ist aber viel so in Dienstleistungen, weil, für unseren Job musst du nicht studiert haben und wenn dann ein einfacher Malocher, obwohl er viel arbeitet, dann auch dementsprechend gutes Geld verdient, das ist manchmal echt schwierig. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber zumindest als ich mich selbstständig gemacht habe vor über 25 Jahren, war das so und es muss niemand wissen, wie wir wohnen und wo wir wohnen, aber uns gefällt es halt ganz gut.
Ja, es ist auch sehr schön hier, das muss ich jetzt mal sagen. Also nur mal so für alle die es niemals sehen werden, es ist sehr schön hier.
Das ist Bienes Werk, die macht es halt heimelig.
Okay, ich habe ein paar Fragen für dich am Anfang, entweder oder Fragen, wie wir so ein bisschen ins Gespräch kommen. Bist du gelernter Koch, also so richtig, so mit Ausbildung, allem drum und dran, ne?
Ja, ich habe erst Metzger gelernt und dann Koch, weil ich die Betriebe meiner Eltern übernommen habe und mein Papa war auch gelernter Metzger und dann Koch und er sagte, wenn du den Beruf Koch ausüben willst, dann musst du vorher wissen, wie man mit Fleisch umgeht, teuerstes Lebensmittel, also.
Okay. Gas oder Induktion?
Induktion.
Echt?
Ja,
da habe ich jetzt nicht gerechnet.
Ja, von der Pflege her viel einfacher. Du hast alle Vorteile vom Gas, aber die Nachteile nicht.
Okay, gut, okay, entschuldige, aber damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, mit Gas, und das ist so rustikal und hat so was Echtes.
Ja, gebe ich dir total recht. Also Gas hat so, wenn du die Gasflamme anmachst und es ist still und ruhig, dann hörst du dieses Fump und das leise Simmern der Gasflamme ist cool, aber ich bin halt Pragmatiker.
Fisch oder Steak?
Fisch.
Weil?
Ich wenig Fisch esse und Steak und Fleisch kann ich haben in jeglicher Qualität, das ist überhaupt kein Problem, aber einen guten Fisch zu bekommen ist gar nicht so einfach hier.
Ja, also hier schon gar nicht, das stimmt. Wo ist denn hier ein gutes Fischgeschäft, wenn man jetzt mal einen guten Fisch haben will?
Also,
oder darfst du das gar nicht sagen, weil es...
Naja, ich kaufe meinen Fisch im Großhandel und ich war jetzt vor ein paar Wochen mal in Rüttenscheid auf dem Markt. Mhm. Und der hat mich echt umgehauen. Also da merkst du eben auch, in Rüttenscheid sitzt Kohle und da waren echt richtig gute Anbieter und da waren auch zwei ganz tolle Fischläden. Mhm.
Soja oder Hafer?
Soja. Ja, okay, Soja, also mit Soja verbindet mich einfach, ich koche sehr viel vegan, auch für Sportler eben und es ist relativ einfach zu handhaben. Muss allerdings darauf achten, dass das Soja hier aus der Europäischen Union kommt und nicht aus Südamerika. Also keine Regenwaldabholzung und so.
Ah, wegen Natur, nicht weil es eine andere Qualität oder?
Nö. Von der Qualität her merkst du es, glaube ich, nicht.
Kalt oder warm?
Eher kalt.
So, das kalte Buffet ist interessanter zu bauen, oder?
Ach so, gut, okay, wenn wir beim Essen sind.
Ja,
ich
natürlich.
Dachte jetzt,
ich rede von deinem Job.
Es ist trotzdem kalt, also mein Lieblingsposten war immer der Garde-Manger, also Vorspeisen. Und ich finde, da kann man halt total kreativ arbeiten mit Terrinen und mit Verzierungen. Und da kannst du der Fantasie freien Lauf lassen.
Gordon Ramsay oder Frank Rosin?
Oh, boah, für mich beides nicht so das Richtige, aber eher Gordon Ramsay.
Ich mag ihn mal beim Kochen zugucken. Also mir geht's gar nicht um diese Hell's Kitchen, wenn er die Leute zusammenfaltet, sondern ich mag das ja, wenn er so kocht und dieses, ich weiß gar nicht genau, er benutzt immer so dieses Nice and. Ja, ich sehe ihm gerne beim Kochen zu, den Mann.
Ja, also ich meine, kochen können beide absolut großartig. Also Frank Rosin hat nicht umsonst 3 Sterne gekocht und Gordon Ramsay müssen wir gar nicht drüber sprechen. Ich mag auch dieses Wilde teilweise, dieses vor allen Dingen beim Ramsay, dieses zum Teil Konfuse so ein bisschen. Ja, aber die gehören beide schon so zur alten Garde und das kannst du heute eigentlich nicht mehr so bringen.
Letzte Frage, Deutschland oder Frankreich? Und ich rede nicht von Fußball.
Boah, Frankreich. Vom Essen her ist es wirklich Frankreich.
Ich war vor ein paar Jahren in der Normandie und merkte, du übertrittst die Grenze und es tut sich was anderes.
Absolut. Ich war in diesem Jahr zum ersten Mal seit 15 Jahren nicht in den Bergen im Sommerurlaub und habe meiner Frau vorgeschlagen, ich möchte 2 Wochen fressen und saufen. Und wir haben mal die Bretagne mit dem Wohnmobil bereist und ich habe mich gefühlt wie ich weiß nicht, ne? Gott in Frankreich kommt nicht umsonst, dieser Spruch.
Es gibt ja einen Haufen Klischees über Köche. So. Was sind 3 Klischees über Köche und was wirklich totaler Blödsinn ist?
Also, erstens, Köche sind alle Diven. Das ist so ein Vorurteil. Und das stimmt zum größten Teil. Ich war eine Riesendiva, also das muss ich auch sagen, mein Essen durfte sie nicht kritisieren, da bin ich ausgeflippt. Mittlerweile im gesetzten Alter wird man da gelassener. Das zweite ist...
Was kritisierst du denn an anderen, was du selber nicht kannst?
Boah, was ich selber nicht kann, würde ich nicht kritisieren. Da müsste ich mich ja erstmal reinfressen. Wenn ich irgendwo essen gehe und es ist handwerklich nicht gut gemacht, dann ärgert mich das schon. Also und das sage ich dann auch. Aber ich würde niemals jemanden kritisieren. Zum Beispiel eine Zeit lang war ja diese Molekularküche ganz groß. Ja. Das war so nie mein Ding. Elemente daraus, finde ich, kann man benutzen, aber im Großen und Ganzen war das nicht meins. Damit habe ich mich auch nicht beschäftigt und dementsprechend könnte ich das auch nie kritisieren. Ja, das zweite ist so, Köche sind alle Schlampen. Die hinterlassen ihre Küche immer wie ein Schlachtfeld. Also das mag auf den einen oder anderen zutreffen, aber im Großen und Ganzen ist es nicht so, weil Hygiene ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich in unserem Job. Und ich glaube, mindestens 20-30% am Tag beim Kochen beschäftigen wir uns nur mit Saubermachen.
Aber ich meine, auch jeder Handwerker hinterlässt doch seinen Arbeitsplatz sauber. Also, wenn da Chaos herrscht, da kann man ja gar nicht arbeiten.
Ja, das ist vollkommen richtig, aber viele haben ja so im Kopf, wenn du zum Beispiel Küchenleiter bist oder so, du musst dann nichts mehr selber sauber machen und das machen dann deine kleinen Helferlein. Das ist Quatsch. Also jeder ist für sich selber verantwortlich und jeder macht seinen Arbeitsplatz sauber da, wo er gearbeitet hat. Das ist schon so. Ja, boah, das dritte muss ich ein bisschen überlegen. Köche sind Künstler. Und das ist für mich immer total schwierig zu sagen, ja, Köche müssen super kreativ sein und so gerade so im Bereich Food Pairing, was passt zusammen und wie kann man das schön gestalten. Das Ganze nützt dir aber nichts, wenn du das Handwerk nicht vernünftig gelernt hast. Und lustigerweise ist Kochen ja kein Handwerk, sondern wir werden von der IHK geprüft. Also gibt's auch da keinen Handwerksbrief, was ich eigentlich gar nicht verstehe, denn es müsste eigentlich ein Handwerk sein.
Als was werdet ihr denn dann geprüft, wenn es vor der IHK ist?
Naja, als Köche halt, aber also ich verstehe das auch nicht, weil als Metzger wirst du vor der Handwerkskammer geprüft. Es ist eben ein Handwerk und das war damals total schön.
Das ist ja Industrie- und Handelskammer.
Ja, genau, Industrie- und Handelskammer. Ja. Und da war das damals noch so, ich meine, meine Ausbildung ist ja schon ein paar Jährchen her. Ich bin mit 16 in die Ausbildung zum Metzger gegangen und dann sind wir damals zur Lossprechung, hieß das. Also du wirst vom Lehrling dann zum Gesellen losgesprochen. Das war in der Luise-Alberts-Halle in Oberhausen. Da wurde richtig, die Altmetzger waren dabei und Altmeister mit Fahnen einmarschiert. Also es war so richtig so Trachtentum, Brauchtum, fand ich total cool. Aber das findest du heute gar nicht mehr. Und bei den Köchen war es sehr, sehr nüchtern, muss ich auch sagen.
Ich habe Elektriker gelernt, ich habe meinen Gesellenbrief, ich habe auch vor der IHK in Köln, habe ich meinen Gesellenbrief gemacht. Ich war sehr, sehr schlecht, weshalb ich diesen Beruf nicht mehr ausübe. Du ja schon, deswegen kannst du so schlecht gar nicht gewesen sein. Und das war auch das Unfeierlichste, was man sich vorstellen konnte. Also es gab noch nicht mal einen herzlichen Glückwunsch, sondern so, hier ist dein Brief, geh und komm nicht wieder.
Ja, das finde ich halt einfach total schade, ne? Ich meine, gerade in der Ausbildung, also zumindest bei mir war das, die war noch echt ziemlich hart und da wurde auf Stunden nicht geachtet, da wurde auch nicht auf den Umgangston geachtet. Also gewaltfreie Kommunikation hat von meinen Lehrmeistern damals noch niemand was gehört. Hat mir aber nicht schlecht getan. Also ich war früher, ich bin auch heute noch ein Träumer, aber damals war das ganz extrem. Und ja, die haben mich so ein bisschen wachgerüttelt, muss man echt sagen. Nur dann dieses Feierliche, das war schon echt klasse mit einem tollen Buffet und die Eltern waren geladen und man saß da mit seinem Ausbilder zusammen an einem Tisch. Das war schon echt toll. Du fühlst dich dann halt auch irgendwie viel besser. Du hast was geschafft und jetzt wirst du ins Leben entlassen.
Die Lossprechung, und dann würde man doch, eigentlich müsste man dann auch Wanderjahre gehen und sowas, oder?
Ja, ich habe als Metzger oder Fleischer, heißt ja die richtige Bezeichnung, habe ich tatsächlich ein Gesellenbuch und da kannst du drin eintragen lassen, wo du gearbeitet hast und wie hieß das denn, diese, nicht Pirsch, sondern Schau, glaube ich, also diese Wanderjahre, die Handwerker früher gemacht haben. Und das finde ich schon große Klasse, weil du lernst die regionalen Spezialitäten nur kennen, wenn du auch dort arbeitest. Du kannst es ja nicht einfach nachwursten oder nachkochen, sondern wanderst mal durch Deutschland und lernst dann, wie in Bayern eine Weißwurst gemacht wird und wie im Norden zum Beispiel Pinkel gemacht wird.
Kochst du nach Kochbuch?
Also ich habe irre viele Kochbücher, aber ich hole mir da gerne Anregungen raus und es gibt das ein oder andere Rezept, was ich aus dem Kochbuch übernommen habe, aber in der Regel gar nicht. Also das schraubt sich alles bei mir im Kopf zusammen.
Mm. Das heißt, jetzt muss ich mir vorstellen, wie wenn ich auf eine Bühne gehe und denke, okay, ich habe dieses und dieses Publikum, ich glaube, ich mache heute das. Und dann schraube ich mir das aus verschiedenen Versatzstücken zusammen und dann kommt mal ein richtig guter Abend raus und manchmal durchschnittlich, aber selten Mist.
Ja, genau. Das ist so. Also Mist gibt es natürlich auch schon mal. Mein größter Fan und meine größte Kritikerin ist meine Frau. Und wenn ich der was vorsetze, was ich neu gemacht habe, und sie sagt dann anschließend, schmeckt interessant, kann ich jetzt eigentlich in die Tonne kloppen. Das ist so. Ja, und mit dem
Bühnenprogramm. Ich wusste nicht, dass man das so kochen kann.
Ja. Ja, mit dem Bühnenprogramm ist eigentlich eine ganz schöne Sache, weil wenn du Kabarett oder Comedian als Vergleich hinziehst, dann gibt es ja diese Stand-up-Comedy. Mhm. Und so ist das bei mir manchmal mit dem Kochen auch, vor allen Dingen was neue Gerichte angeht. Ich gucke mir den Kunden an und versuche dann dafür was zusammenzustellen. Und in der Regel gelingt das natürlich durch die Erfahrung. Aber ich frage dann auch viel nach, hey, was esst ihr gerne, was mögt ihr überhaupt nicht, was darf ich nicht verarbeiten, und versuche dann immer wieder so neue aktuelle Einflüsse da reinzubringen.
Wie sehr ist denn die Küche im Wandel?
Ah, ja, also wir sind momentan seit ein paar Jahren wieder komplett back to the roots. Also diese Geschichte Nose to Tail zum Beispiel bei Tieren, also dass wirklich alles verarbeitet wird von der Schnauze, ne, denk an Ochsenbäckchen zum Beispiel, bis hin zum Schwanz, Ochsenschwanzsuppe, Ochsenschwanzragout, also du kannst wirklich alles verwenden und nicht nur die Edelteile. Und jahrelang, vor allen Dingen in der ganz gehobenen Gastronomie, da wurden wirklich nur die Edelteile verwendet. Und da war es dann wirklich so, dass das alles irgendwie nicht so richtig zur Philosophie des Kochens, finde ich, passte, die ich mal gelernt habe, von meinen Eltern zumindest.
Was ist denn die Philosophie deines Kochens?
Ja, die Philosophie meines Kochens ist, ich sage immer, Ruhrpott mediterran. Also ich mag das total, Ruhrpottgerichte so ein bisschen in die Neuzeit zu holen. Sei es Himmel und Ed oder Stielmus zum Beispiel, ist eine total vergessene Geschichte. Petersilienwurzel ist mein Lieblingsgemüse, damit kannst du so viel machen. Mach eine Petersilienwurzel-Cremesuppe und da ein bisschen Trüffel rein. Boah, es schmeckt umwerfend, ist total cool. Und du musst nicht immer nur die Produkte aus der ganzen Welt einfliegen lassen, sondern bedien dich einfach von dem, was hier gerade vor Ort da ist. Und vor allen Dingen saisonal, das ist halt auch ganz wichtig. Yeah. Also jetzt mit Erdbeeren zu arbeiten, du kriegst jetzt Erdbeeren, das ist kein Problem, aber da kosten 250 Gramm Schälchen 6 Euro und die schmecken auch noch nichts.
Ja, naja. ich war ja jetzt erst in Andalusien und habe die Erdbeerfelder gesehen, die ganzen Plantagen, das sind ja hunderte von Quadratkilometern, die da nicht gerade wirklich naturfreundlich hergestellt werden. Und sie schmecken nach nichts. Das nächste, die haben ja diese Erdbeeren haben nie ein Stück Erde gesehen. Fährst du rum und suchst dir dein Gemüse?
Ja, das wäre schön. Das ist immer so ein bisschen die Romantik, die man hinter dem Beruf sieht. Ja, natürlich, klar, sieht,
so mit so einem Korb.
Genau, ja, der Koch geht immer über den Markt und genau, guckt immer ein Baguette raus und dann probiert er hier, probiert er da. Ist gar nicht möglich bei uns. Also der Einkauf ist eine Sache, die wir mittlerweile abgegeben haben. Also wir lassen uns beliefern und das ist bei den Mengen, die wir brauchen, gar nicht mehr anders möglich. Ja, ich habe die Möglichkeit von unseren Zulieferern uns die Farmen anzugucken oder die Gemüsebauern und das geht schon alles. Aber dass ich jetzt hier in Oberhausen rumdüß und gucke, wo kriege ich die besten Sachen her, das ist, naja, das gibt es eigentlich kaum. Wir haben hier zwei ganz gute Bauern, die auch eigene Produkte herstellen, die viel Bio haben und da macht es schon Spaß einzukaufen, das ist überhaupt keine Frage. Aber für uns fürs Catering ist es gar nicht möglich. Hm.
Du bist spezialisiert auf Catering.
Ja, mittlerweile. Wir haben kein Restaurant, schon seit Jahren nicht mehr. Das hat den charmanten Vorteil, dass ich weiß, für wie viele Personen ich wann kochen muss. Und dann ist die ganze Logistik einfacher. Also ich warte nicht auf die Gäste, sondern weiß, für wen ich koche. Mhm.
Du hast ja ein sehr auffälliges Logo. Ne? Da muss man ja darauf hinweisen, weil man das sieht man, es ist ja wirklich sehr auffällig. Wusstest du schon bei der Erstellung des Logos, dass du deine Haare nicht verlieren wirst, oder war das war das eine Risikogeschichte?
Ja, das war definitiv eine Risikogeschichte, also das wusste ich nicht und sie sind ja auch schon ein bisschen lichter geworden, auch wenn man das nicht so extrem sieht, aber ein Freund von mir, der eine Agentur hatte hier in Oberhausen, der das Logo dann auch entwickelt hat, der hat vorgebeugt, weil es ist ja normalerweise rot und auf der Rückseite der Visitenkarte ist es außen rot umrandet und der Kopf ist dann weiß. Das heißt, wenn ich irgendwann die Haare nicht mehr rot färben will, dann lasse ich einfach das Grau durch und drehe die Karte um. Genau.
Wie muss man sich das denn vorstellen? Ich bin jetzt ein Kunde, ich komme zu dir, ich sage, ich habe diese und jene Veranstaltung, ich habe 150, 200, 300 Leute, die versorgt werden wollen, aber das geht ja natürlich auch noch viel kleiner, geht ja durch alle, oder?
Ja, natürlich, natürlich. Nein, wir kochen eigentlich ab 20 Personen, wobei ich koche auch schon für 6 oder 8 Personen zu Hause ein Menü, das geht auch.
Kochst du denn gerne zu Hause alleine, so für dich?
Ja, total. Also meine Frau darf nicht an den Herd, meine Kinder in der Regel auch nicht und selbst wenn ich nach Hause komme und den ganzen Tag gekocht habe, und ich dann noch Hunger habe oder einer der Familienmitglieder sagt, boah, haben wir eigentlich noch was zu essen, dann stelle ich mich immer noch mit Freuden an den Herd und mach was. Das ist also wirklich meine Leidenschaft.
Das ist, man sieht das ja, ich kenne das ja nur aus dem Fernsehen, ne? Oder wenn ich selber meine Sachen, wenn ich selber so, ich koche ja auch sehr gerne, ich koche nicht sehr gut, aber ich koche sehr gerne, und dann fangen die ja an so zu bröckeln. Das ist so ein bisschen, als würde man so eine Modelleisenbahn zusammenbasteln. Dann sind die immer in ganz, so mit ganz feinen, kleinen Details und dann muss das da stimmen und dann werden Dinge gestreut und Sachen klein gehackt und dann sind die immer über das Essen gebeugt und immer ganz nah dran. Ist das so oder ist das? Machen die das fürs Fernsehen?
Nee, das ist schon tatsächlich so. Je nachdem, wie aufwendig du anrichtest. Und du hängst tatsächlich richtig mit dem Kopf drüber und fällst da fast ins Essen rein. Gerade wenn wir so Menüs neu kreieren und so Corporate Food, also das heißt, ein großes Unternehmen kommt auf uns zu und sagt, wir haben das und das Motto und wir versuchen das Logo irgendwie auch zu integrieren. Dann sitzt man da schon sehr, sehr lange über so einem Menü und probiert alle möglichen Sachen aus, bis es dann wirklich steht und dann ist man mit Pinzette unterwegs und mit Pipette und arbeitet da im Feinsten, fotografiert das dann und wenn man sagt, so, das ist es jetzt, dann werden alle einzelnen Arbeitsschritte aufgeschrieben, dokumentiert und ja, dann kann es ganz entspannt in Anführungsstrichen in die Veranstaltung gehen.
Ja, das beantwortet eigentlich die Frage, die ich jetzt eben begonnen hatte, nämlich ich komme zu dir und sage, ich bin jetzt zum Beispiel Firma XY oder ich habe jedes oder dieses Event, mach mir mal was Besonderes. Das ist ja dann immer, zu mir kommen sie dann ja und sagen, sie machen das schon. Sie können damit umgehen, machen sie das mal. Gibt es Events, wo du sagst, nee, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht, das ist nicht meine, das geht nicht.
Ja, absolut.
Habt ihr etwas Falsches vorgestellt?
Ja, wir haben natürlich auch Bereiche, die wir nicht können. Ich habe gerade schon mal gesagt, so diese Molekularküche, dieses total Ausgeflippte. Oder dass man sagt so, naja, wir wollen jetzt hier wirklich an den Sternebereich kratzen. Also das kann ich nicht. Wir können schöne Gerichte kreieren, die sehr lecker sind, die optisch sehr, sehr ansprechend sind. Aber auch für uns sind Grenzen gesetzt. Und ich muss ja natürlich auch ein bisschen nach meinem Team gehen, was im Übrigen großartig ist. Ohne mein Team wäre ich echt nix. Weil ich kann ja nicht alles alleine machen. Die sind mir schon ein sehr großer Rückhalt. Aber es gibt natürlich Anfragen, die ich einfach nicht verarbeiten kann. Und wir hatten kürzlich eine. Wir sind trotzdem zusammengekommen. Das war nur für eine Personenzahl von 20 Leuten, aber sehr, sehr, sehr hochwertig angesetzt. Also ich sag mal, ein sehr vermögender Haushalt, war eine Privatfeier. Und ich wusste, wer da vorher gekocht hat. Und diese Dame hat seit Jahren einen Stern. Und da habe ich von Anfang an gesagt, das, was sie macht, das können wir so nicht darstellen. Und dann stellte sich raus, dass er Liebhaber der französischen Küche ist und vor allen Dingen der Produkte. Und da sage ich, naja gut, da können wir jetzt wiederum Vollgas geben, indem wir einfach tolle Produkte schön verarbeiten, ohne die total zu dekonstruieren. Und das ist dann auch echt gut angekommen.
Mhm. Wenn ich jetzt so ein Hobbykoch bin, wie ich es bin, ich war die Tage bei Carlos in Malaga, ich erzähle es immer wieder, weil es so geil war, der hat so geil gekocht. Wenn ich jetzt so ein Hobbykoch bin, wie ich es bin, und ich sag zu dir, das ist doch mit Sicherheit, kommen die doch auch, das ist so ähnlich, wie wenn jemand kommt und sagt, sag mal, du bist der Orthopäde, ich habe am Rücken da, kannst du nicht mal gucken? Die Fragen gibt es auch für einen Koch bestimmt auch, oder? Dass einer kommt und sagt, pass mal auf, Stefan, was soll ich heute Abend kochen? Hast du da einen Tipp für mich?
Ja, also diese Fragen gibt's, wobei die sich mehr auf Problematiken dann beziehen. Also zum Beispiel Crème Brûlée, hör mal, mir ist die Crème Brûlée letztens geschissen. Also wie kann das passieren? Oder ich habe jetzt das und das Stück Fleisch und ich kriege es nie optimal hin. Oder ich möchte jetzt ein Vitello Tonnato machen, möchte die Soße aber gern so als Espuma, also aus so einem Sahnespender machen. Worauf muss ich da achten? Das sind Fragen, die ich so bekomme und das macht natürlich richtig Spaß, dann die auch zu beantworten.
Das findest du richtig gut?
Ja, ja, klar, da habe ich total Spaß dran.
Also Nerd-Talk.
Ja, Nerd-Talk, genau. Ja. Fachwissen weitergeben ist immer cool und du sagst Hobbyköche und du hast gerade gesagt, du kochst leidenschaftlich gerne, aber eben nicht so gut. Das ist für mich totaler Quatsch. Also wer gerne kocht und wer da Leidenschaft reinsteckt, der kocht immer lecker und gut.
Ja, frag mal meine Kinder.
Ja, gut, das kenne ich.
Nein, es gibt ja so Grundvoraussetzungen, die man wissen muss. Was passt zu wem? Wie würze ich vernünftig so, dass ich am Ende zum Beispiel, habe ich erst vor kurzem begonnen, mein Essen nicht am Anfang zu salzen.
Mhm.
Also so Sachen. Ja. Wo du denkst, okay, es ergibt Sinn, wenn es Reihenfolgen gibt.
Ja.
Und so. Also, das meine ich damit. Aber es ist doch, ich habe ja mal vor langer Zeit Elektriker gelernt und ich war, habe ich ja eben schon gesagt, ich war nie wirklich gut darin, geschweige denn, dass ich irgendein Talent dafür gehabt hätte. Ich habe es in der Tat gehasst, diese Art Arbeit zu machen. Oh. Nichtsdestotrotz war das der richtige Weg, denn der hat mich hierhin geführt. Punkt. So. Und ich werde immer noch gefragt von Menschen, sag mal, kannst du nochmal nach meinem Fernseher gucken?
Oh.
Das meine ich mit diesen komplizierten Dingen, dass jemand kommt und sagt, pass mal auf, du bist doch Elektriker. Ich habe da diesen Kurzschluss in meinem Haus, das in den 40er Jahren gebaut wurde, mit 37 verschiedenen Farben von Kabeln verdrahtet wurde in einer Steckdose. Könntest du nicht mal gucken? Nein, das kann ich nicht.
Ja.
Gibt es da sowas, wo du sagst, nee, komm, geh mir weg. Also jetzt mal abgesehen von so einer Molekularküche, die ja das sind ja chemische Reaktionen, die, weiß ich nicht, da muss man ja Chemikant für sein, um das.
Naja, also Chemiker und Physiker muss er eigentlich dafür sein, weil du arbeitest da mit Sachen, die du in der normalen Küche gar nicht so verwendest. Also das ist schon spannend. Aber nee, solche Sachen habe ich eigentlich gar nicht.
Du hast
also
keine Grenze.
Nee, ich habe also ja, keine Grenze, doch, ich habe Grenzen, ganz viele, aber nee, was so Fragen angeht, eigentlich nicht. Zumindest von den Sachen, die an mich herangetragen werden. Ja, also ich wüsste jetzt wirklich nicht. Es ist zum Beispiel auch eine Frage, immer wieder, hör mal, wir machen ein Viergang-Menü, wie viel Gramm Fleisch nehme ich denn pro Person dann im Hauptgang? Ja, und das ist individuell, ne? Machst du das für Jungs aus dem Rockerclub, dann kannst du die Vorspeisen vernachlässigen, da machst du ein schönes 350 Gramm Steak, am besten T-Bone oder ein Ribeye, dann läuft's damit gut. Hast du jetzt eine Gesellschaft, wo ein hoher Frauenanteil ist, geh weg vom Fleisch, und nehme Fisch oder mach sogar einen vegetarischen Hauptgang, weil das muss ich auch sagen, Frauen sind wesentlich ernährungsbewusster als Männer.
Ja. Stimme dir zu.
Ja, aber das ist wirklich so meine Beobachtung. Wir betreuen seit anderthalb Jahren den Olympiastützpunkt in Duisburg und haben da die Kanu-, Olympia- und Nationalmannschaft. Und bis ich die Jungs dazu hingekriegt habe, dass mittags eine vegane Ernährung besser ist, während der Trainingseinheiten, hat ein bisschen gedauert. Für die Frauen war das völlig normal.
Mhm. Sind Männer da beratungsresistent oder ist das... Also andersrum, sind Frauen da einfach flexibler oder bewusster?
Ich würde jetzt sagen, Frauen sind klüger, aber das stimmt natürlich nicht. Aber ne, ich glaube, Frauen...
Es ist nur ein Gerücht.
Frauen beschäftigen sich, glaube ich, mit der Thematik intensiver. Und also ich bekomme die Männer davon überzeugt, aber es bedarf viel mehr Arbeit als bei den Frauen. Das ist schon echt verwunderlich, wobei auch da bestätigt die Ausnahme die Regel. Also eine Kanutin aus Essen, die Jule, die sagt, gib mir Fleisch, Stefan, geh mir weg mit dem Vegetarischen oder Veganen. Also das gibt's natürlich auch, aber die Frauen sind echt leichter zu überzeugen, beziehungsweise muss ich das teilweise gar nicht.
Bei dir klingt das alles so straight. Du hast mit 16 angefangen, du bist bis dann Fleischer, Metzger, Fleischer geworden, dann bist du Koch geworden. Das hat alles so, ist das alles so aufeinander aufgebaut? Oder gab es bei dir Kurven, wo du mal gesagt hast, ey, geh mir weg, ich kann kein Bœuf Bourguignon mehr sehen. Schmiert euch das in eure Haare, auf Wiedersehen. Ich werde jetzt Schwimmmeister.
Ja, schön, ne? Schwimmmeister, Bademeister. Ja, es hat, also wie das normal ist, ne? Also straight hört sich gut an, ist aber überhaupt nicht so verlaufen bei mir. Also es waren riesen Wellenbewegungen von großem Erfolg hin zu, Gott, also ich weiß gar nicht, wie es weitergehen soll, also geschäftlich, aber... eben auch, was die Emotionalität des Kochens angeht. Zum Beispiel war ein paar Jahre in der Sternegastronomie und habe da gelernt. Und für mich war klar, ich bleibe da und das wird mein Ziel. Ich möchte irgendwann den eigenen Stern erkochen. Ja, und dann hatte ich die Möglichkeit, bei meinen Eltern in den Betrieb einzusteigen. Und das war so ein Netz und doppelter Boden. Ja, und dann habe ich das gemacht. Also ich wollte nie Großküche oder Catering machen und bin dann doch irgendwie da gelandet. Naja, und wir hatten ja auch mal ein Restaurant. Und du kannst dich dann halt viel ausprobieren, aber mal geht's in die Richtung, mal in die Richtung. Und ich kann jetzt sagen, jetzt bin ich so an einem Punkt angelangt, wo ich sage, jetzt koche ich das wirklich, was mir Spaß macht und was ich total gerne mache. Und das ist aber auch sehr vielfältig.
Mhm. Würdest du heute noch deinem jüngeren Stefan empfehlen, Koch zu werden?
Ja, auf jeden Fall. Wir brauchen guten Nachwuchs. Das ist immens wichtig. Menschen, die motiviert sind. Ja, ich würde es also auf jeden Fall nochmal machen, weil ich kann nicht viel. Also ich kann eigentlich nur kochen und labern. Also das sind so die einzigen beiden Dinge. Und
gehört das zusammen?
Ja.
Gibt es schweigsame Köche?
Ja, total. Es gibt ja ganz viele Köche, die bleiben, die richtig, richtig gut sind und die kommen aus ihrer Küche nicht raus, weil die Gäste Kontakt vermeiden wollen, weil sie da keinen Bock drauf haben. Und ich liebe ja gerade die Interaktion mit Gästen und Kunden. Und das war für mich schwierig, früher, wenn dann das Essen kritisiert wurde, damit umzugehen. Und heute freue ich mich darüber, wenn mir gesagt wird, hör mal, da und da, das hätte ich mir ein gerne ein bisschen anders gewünscht oder vielleicht so den Ingwer ein bisschen kräftiger raus, den Fenchel dafür weniger und tatsächlich probiere ich das dann auch aus.
Ich glaube, ich habe mal beim Melzer gelesen, dass der gesagt hat, ich weiß, was der Gast will, weil ich selber gerne Gast bin.
Schöner Spruch, ja.
Wie ist das mit dir? Bist du gerne Gast?
Ja, ich bin total gerne Gast. Das ist für meine Gastgeber früher schwierig gewesen, weil die dann gesagt haben, so, oh Gott, jetzt kommt ein Koch zu uns nach Hause. Und das finde ich immer ist totaler Quatsch. Also mein Lieblingsessen ist nach wie vor Frikadelle, Bratkartoffeln, Spiegelei. Also wirklich so einfache Dinge. Nichtsdestotrotz liebe ich total aufwendiges Essen. Also wir waren vor anderthalb Jahren bei einem Sterne-Restaurant in Duisburg und der Jung, sag ich mal, der ist schon 38 mittlerweile, der das aufgemacht hat, den kenne ich halt schon seit über 20 Jahren, weil das bei seinen Eltern war meine erste Stelle als Küchenchef. Und diese Entwicklung dann zu sehen, die er genommen hat, boah, war total irre. Und das, was er auf den Teller bringt, könnte ich nicht. Also das ist so, ja, neue Küche, so diese nordische Küche, also sehr, sehr lokal und regional und also verrückte Kombinationen. Also damit habe ich mich nie beschäftigt in dem Maße und das ist echt ganz großartig. Tolle Geschmackserlebnisse und da ziehe ich dann auch für mich wirklich Dinge raus und versuche die dann aufs Catering umzusetzen. Nicht so im feinsten Detail, aber so diese Geschmacksnuancen, Blumenkohl im Dessert zu machen mit Schokolade. Total verrückt hört sich das an, aber schmeckt. Mhm.
Ich hatte neulich, ich habe das gar nicht im Podcast erzählt. Carlos hat gekocht und er hatte einen scharfen Salat aus einer Wassermelone, pikant, scharf, also richtig scharf, mit einem Salat aus Minze, Basilikum und Babyspinat und das Ganze mit gerösteten Erbsen.
Großartig.
Ich habe gedacht, was ist denn das? Also es war wirklich so schräg und so gut. Ja. Ich weiß, wie kommt man auf so ein... Weiß man, was zusammenpasst oder ist das so Trial and Error? Es kann ja nicht sein, dass ich denke, was habe ich heute im Kühlschrank, ich werfe mal alles zusammen. Da muss doch ein gewisses Grundverständnis für Geschmäcker sein.
Ja, das Grundverständnis solltest du haben. Das bekommst du in der Ausbildung mit und dann in den Wanderjahren und dann probierst du aber auch einfach mal Sachen aus. Also das ist total wichtig und ich höre halt zu. Und benutze Dinge. Also es gibt zum Beispiel ein ganz einfaches Gericht, das von einem Freund von mir, der hat das mal vor Jahren gekocht, und zwar Kürbis mit, Fenchel und Anis, und zwar nur die Samen davon. Und die angeröstet, kleingestößelt im Mörser und dann da dran gegeben, Salz, Pfeffer in den Ofen rein, bisschen Olivenöl, nachher wieder rausholen, so hast du noch nie einen Kürbis gegessen. Also im Grunde ganz einfach, aber das macht total viel Spaß. Und so höre ich eben ich höre zu, aber wenn ich irgendwo essen gehe, auch selbst wenn ich eingeladen bin, ich nehme das sehr, sehr bewusst wahr. Wenn es nicht gerade ein Kartoffelsalat aus der Dose ist.
Aus dem Eimer, ja.
Ja, wenn er selbst gemacht ist, ist das wieder eine ganz andere Geschichte. Ne? Also dann, ich finde, du schmeckst auch, ich bin halt großer Mayo-Fan, mein Blut ist eigentlich weiß. Und wenn jemand einen Kartoffelsalat gemacht hat und da ist eine selbstgemachte Mayo dran, dann ist das für mich, also der Himmel auf Erden, ist halt großartig.
Was kommt denn jetzt noch?
Das ist ja eine schöne Frage. Was kommt jetzt noch? Also im Moment, ich habe gerade eine neue Firma aufgemacht mit zwei Geschäftspartnern, um halt so ein bisschen für die Zukunft zu schauen. Wir wollen größere Veranstaltungen machen, weil die Anfragen jetzt auch kommen. Aber was kommt noch im Kochen, ist tatsächlich eine gute Frage. Das kann ich im Moment überhaupt nicht beantworten, weil das bezieht sich für mich gerade wirklich nur auf das Geschäftliche. Für mich privat, also es war immer ein Traum zum Beispiel, ich gehe leidenschaftlich gerne in die Natur, also wandern, klettern in den Bergen. Und da mal ein Kochbuch zu schreiben, was man unterwegs kochen kann, also das wäre echt noch ein Traum von mir, so aus einfachen Zutaten auf einem Gaskocher. Ich glaube, sowas gibt es auch schon, aber da hätte ich halt richtig Bock drauf.
Es gibt so YouTube-Videos von Menschen, die irgendwas, meistens an einem Fluss irgendwo in der Natur, ja, wo es sehr kalt ist, ja, auf irgendwelchen Steinen zubereiten und so, also sowas.
Ja, wobei, also gerade
diese Murmeltierfange und
genau, ja, diese YouTube-Videos sind da natürlich auch, dann haben die tolle Messer dabei und irre Sachen und kochen da. Nee, an sowas denke ich nicht, sondern wirklich pragmatisch. Also, dass man wirklich so seinen kleinen Kocher hat und überlegt, so was kann ich auf einer Wanderung mitnehmen und will nicht nur die Sachen aus der Tüte essen, sondern will mir was Frisches machen, was aber auch relativ schnell geht. Das ist so eher dann mein Ding. Also gar nicht aufwendig produziert mit tollen Bildern, sondern sehr praktisch.
Dann würde ich dich als letztes noch bitten, mein flammendes Plädoyer gegen die Dosenravioli zu halten.
Ach, da läufst du bei mir offene Türen ein. Wir haben letzte Woche ein Format auf dem NDR ist das, Tietjen campt oder so. Also eine Moderatorin, die sich immer ein paar Leute schnappt und dann campen geht. Und da war Ingolf Lück dabei und der hat jeden Tag Dosenravioli gegessen. Und es gibt nichts Schlimmeres, wirklich. Kinder, esst niemals Dosenravioli. Das hat mit Essen nichts zu tun. Das ist fürchterlich.
Das ist, also Dosen, überhaupt diese ganze Convenience-Küche. Ich weiß, eine Knorrfix-Tüte auf. Ich bin ins Kaufland gegangen. Da ist ja eine ganze Wand mit dem Zeug.
Ja, ja.
Ich gehe immer dran vorbei, weil da sind die Gewürze. Und dann dachte ich, komm, ich habe es heute wirklich eilig. Ich probiere das einfach mal aus. Ich habe es einmal in meinem Leben gemacht. Ich habe auch keinen Maggi zu Hause. So, ich habe es einmal in meinem Leben probiert. Und es schmeckt nach nichts. Ja. Das schmeckt nach nichts. Und Dosenravioli schmeckt ja nach was. Nur, ich finde Dosenravioli, das ist irgendwie kurz nach Waterboarding. Also es ist
wirklich, oder? Sehr schön, ja, absolut.
So, also das ist das Schrecklichste, was es auf der ganzen Welt gibt. Es ist wirklich, wirklich, wirklich schlimm. Ich war vor 2 Jahren campen mit meinen Kindern und dann dachte ich, komm, zum Camping gehören Dosenravioli. Das war früher so.
Ja, klar.
So, als die Ravioli noch aus Holz waren.
Das weiß ich besser als du, ich bin älter.
Und dann habe ich die aufgemacht, habe die, allein dieses Blöpp, dieses Geräusch, das es macht.
Oh.
Dann kochst du das auf, du isst es und wenn deine eigenen Kinder sagen, Papa, das ist wirklich ekelhaft, das kann ich nicht essen, das kann ich nicht essen. Nicht weil, also, und sie mögen normalerweise, die essen ja alles mit Ketchup, scheißegal.
Ja, klar.
Aber, also Dosenravioli, Leute.
Nein, also niemals, bitte, das ist ein Appell an alle, an wirklich an alle Menschen, esst niemals Dosenravioli. Ravioli selber kann man so lecker machen, die kann man so toll machen oder einfach ein paar Nudeln in Tomatensoße, aber bitte nie, 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 nie Dosenravioli.
Das ist ein fantastischer Schlusssatz.
Sehr schön.
Stefan, vielen, vielen, vielen Dank.
Danke dir, Nito.
Und wie ist die Tage im Ebertbad?
Ja, wie ist die Tage? Heute Abend wahrscheinlich schon.
Ah, du gehst heute Abend zur Jazzkantine?
Ja, auf jeden Fall.
Das habe ich mir auch überlegt. Also, das wird bestimmt super.
Mit Sicherheit.
Alles klar, dann bis später.
Ciao, Nito.
Tschö. So, jetzt überlasse ich dich mal wieder deinem, machst du den Dampfbäder oder sowas?
Ich werde jetzt gleich nochmal ganz schnell in den Supermarkt hüpfen und mir alles für eine Hühnersuppe kaufen. Die setze ich gleich auf, weil das hilft mir wirklich immer.
Ja. Machst du Hühnersuppe so richtig mit allem?
Ja, ich mache Säg das Huhn und mache Hühnersuppe draus, ja. Das mache ich.
Okay.
Ich mache das mit allem,
Ich mache das auch. Und das ist aufwendig, aber es lohnt sich.
Es lohnt sich. Es ist A, wirklich lecker, also wenn man es noch schmeckt, je nachdem, wie krank man ist. Und ich finde warme Flüssigkeit einfach, wenn man krank ist, ist einfach das Ding.
Ja, dann würde ich sagen, mach du mal schön Hühnersuppe, erhol dich und wir gucken mal, wie wir das nächste Woche machen. Wie du dann wieder auf den Beinen bist, dass wir uns wieder Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen. Sitzen.
Besser ist das. Wir müssen ja auch noch so viel Plätzchen probieren. Da sind ja noch einige.
Oh ja, da gibt's noch einiges. Es gibt noch einiges wegzuarbeiten.
Ja!
Wenn euch das gefällt, was wir hier tun, dann bitte, 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 bitte empfehlt es weiter. Bewertet uns, fügt uns zu Dingen hinzu, schickt es rum, erzählt es Menschen, dass es diesen Podcast gibt, weil ich bin sicher, wenn andere davon hören, wenn viele Menschen davon hören, dass es diesen Podcast gibt, dann wird die Welt ein besserer Ort.
Absolut.
So. Ann-Kathrin, du ziehst dir jetzt mal so deinen dicksten Badeanzug an, den du hast. Am besten packst du dich komplett in Neopren und dann weiß Bescheid.
Alles klar. Go.
Und Arschbombe!
Wasser im Ohr. Der Ebert-Bad-Podcast.